Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Im April 1719, vor 300 Jahren also, erschien Daniel Defoes Robinson Crusoe. Das Werk gilt als erster Abenteuerroman der Weltliteratur und entwickelte sich auf Anhieb zum Bestseller. Und obwohl das Buch eher als ein Jugendbuch angesehen wird, so hat es doch bis heute vielen Autorinnen und Autoren als Inspirationsquelle gedient. Unzählige sogenannte Robinsonaden sind im Lauf der vergangenen drei Jahrhunderte erschienen. 300 Jahre Einsamkeit. Über Robinsonaden, die inzwischen als eigene Literaturgattung gelten, hören Sie eine Sendung von Christian Blees.
Ich wurde im Jahr 1632 in der Stadt York als Spross einer angesehenen Familie geboren, die allerdings nicht aus diesem Land kam, denn mein Vater war ein Ausländer aus Bremen, der sich zunächst in Hall niedergelassen hatte. Durch Handel erwarb er sich ein ansehnliches Vermögen und zog nach York, von wo meine Mutter stammte, deren Angehörige Robinson hießen. Ihr zu Ehren bekam ich den Namen Robinson Kreuzner. Doch durch die Einverleibung ins Englische wurde unser Familienname zu Crusoe.
Jeder Mensch, jeder Leser assoziiert irgendetwas mit ihm. Es hat sich ja auch ein ganzes Genre begründet, die Robinsonade.
Sagt Katja Scholz über Daniel Defoes Robinson Crusoe, einen der ganz großen Klassiker der Weltliteratur. Die Programmleiterin des Hamburger Mare Verlags weiß, dass die Gattung der Robinsonade bei Schriftstellern bis heute eine beliebte Versuchsanordnung ist.
Man setzt ein Individuum irgendwo in der Einsamkeit aus, aber es gelingt einfach nicht allen Autoren. Bei manchen ist das unerheblich, was dabei rauskommt, oder langweilig. Und wenn es nicht gut gemacht ist, dann denkt man eben, kennen wir schon, und zwar in sehr viel besser. Und dann sehen wir nicht unbedingt eine Notwendigkeit, das zu publizieren.
Im Herbst 2015 wurde an Katja Scholz ein französischsprachiger Roman herangetragen, der kurz zuvor bei einem Pariser Verlag erschienen war. Der Titel lautete »Soudain seul«, plötzlich allein. Das Buch schildert die Erlebnisse eines jungen Paares, das mit seinem Segelboot auf einer einsamen Insel vor Kap Horn strandet.
Eigentlich war ich sehr skeptisch und hatte fast abgewinkt und habe gedacht, ach, nicht schon wieder eine Robinsonade, denn da gibt es sehr viele und oft sind die auch langweilig oder nicht so wahnsinnig ergiebig, wenn man das Gefühl, das hat man einfach jetzt schon sehr oft gelesen.
Doch die Übersetzerin Kirsten Gleinig ließ nicht locker, denn sie selbst war sich schon nach der ersten Lektüre der Originalausgabe sicher, diese moderne Robinsonade würde perfekt ins Programm des Hamburger Verlages passen. Dabei sei sie an Abenteuergeschichten eigentlich gar nicht interessiert, sagt Kirsten Gleinig. Robinson Crusoe beispielsweise habe sie bis heute nicht gelesen.
Aber der Roman von Isabelle Odissier hat mich trotzdem so gefesselt. Und ich glaube, das liegt daran, dass man den zwar auf einer Ebene als Abenteuerroman lesen kann, aber dass er eben noch viel mehr ist als das.
In Isabelle Odissiers Buch übernimmt das Meer gleich mehrere Rollen. Zu Beginn dient es als Sehnsuchtsort eines vom Pariser Alltag gestressten Paares, das sich auf eine Weltumsegelung begibt. Doch als Ludovic und Louise durch einen nächtlichen Sturm ihr in der Bucht verankertes Schiff verlieren, wird das Meer plötzlich zum Feind. Erst gegen Ende des Romans wird der Ozean zumindest einem der beiden Protagonisten wieder zurück ins normale Leben verhelfen.
Die Autorin guckt sich wie unter der Lupe an, wie diese beiden Protagonisten in der Extremsituation reagieren. Die sind sehr unterschiedlich und reagieren auch sehr unterschiedlich in der Situation und müssen gucken, wie sie da jeder für sich, aber eben auch als Paar in dieser Situation zurechtkommen.
Das Boot ist verschwunden. Lange bleiben sie so stehen, suchen die Bucht mit den Augen ab, halten Ausschau nach einem Wrack oder zumindest einem Stück vom Mast, das über eine Klippe ragt. Nichts. Oder vielmehr das ganz normale Leben. Möwen wühlen mit hektischen Schnabelstößen am Strand. Dazu rauscht die Brandung. Alles wie immer. Ihr Schiff, ihr Haus, der Inbegriff ihrer Freiheit ist einfach ausgelöscht. wegradiert wie ein Fehler. Das ist unmöglich, das kann nicht sein. Fassungslos stehen sie da, außerstande auch nur ein Wort zu wechseln. Allmählich breitet sich in ihnen das Entsetzen aus. Kein Zuhause mehr, weder Nahrung noch Kleider, keine Möglichkeit, die Insel zu verlassen oder irgendjemanden zu erreichen. Sie sind geradezu empört, empfinden ihre Lage als unangemessen. Ludovic hat sich noch nie, auch nur eine Sekunde lang, mit dem Gedanken beschäftigt, ihm könne irgendwann das Wichtigste zum Leben fehlen, Nahrung oder ein Dach über dem Kopf. Wenn er im Fernsehen das Elend in Afrika oder Asien sah, kämpfte er immer gegen ein seltsames Schuldgefühl an und redete sich ein, die Menschen dort hätten nicht dieselben Bedürfnisse und seien daran gewöhnt, mit wenig auszukommen. Manchmal schickte er einen Scheck an UNICEF, aber letztlich ging es ihn nichts an.
Im Frühjahr 2017 erschien Sedan Seul bei Mare unter dem deutschen Titel Herz auf Eis. Was den Roman, abgesehen von seiner literarischen Qualität, von anderen Robinsonaden abhebt, ist die Biografie der Autorin. Denn Isabelle Autissier weiß gewissermaßen, wovon sie spricht, denn sie ist selbst eine begnadete Segelsportlerin. 1991, im Alter von 34 Jahren, hatte sie als erste Frau überhaupt im Rahmen einer Regatta allein per Segelboot die Welt umrundet. Beim zweiten Anlauf, 1995, erlitt sie Schiffbruch. Weitere 4 Jahre später unternahm die wagemutige Französin einen erneuten Versuch.
Das war wohl so, dass ihr Schiff das einzige in der ganzen Flotte war, was auf diesen Fall wirklich vorbereitet war. Also sie hat mit ihrer Mannschaft vorher diesen Fall durchgespielt. Was passiert, wenn das Schiff kentert? Was müssen für Vorkehrungen getroffen sein? Und so hatte sie tatsächlich eine Notrufbarke nicht nur an der Brücke, sondern auch unten im Schiffsrumpf, wo sie sich noch ganz schnell hinretten konnte und die Luke dicht machen. Dann hatte sie sich überlegt, sie braucht ein Fenster da unten, wenn das Schiff andersrum ist, damit sie rausgucken kann, um zu sehen, was draußen passiert. Und falls sie das Boot verlassen muss, noch irgendwie ein Rettungsboot, auf das sie steigen kann.
Mara Stuhlfaut-Trabert ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. In einer Abhandlung über moderne Robinsonaden beschreibt die Germanistin 5 Grundmuster, die für diese literarische Gattung stilprägend sind.
Das erste und sicherlich wichtigste Grundmuster ist die Isolation. Sie ist die notwendige Bedingung für eine Robinson-Handlung, also der Protagonist oder eine kleine Gruppe, je nachdem, ob wir es mit einer Einzel- oder Gruppen-Robinsonade zu tun haben. Die sind in einem räumlich begrenzten Areal auf sich ganz alleine gestellt.
So wie einst in Daniel Defoes Robinson Crusoe landen in Isabelle Autissiers Roman Herz auf Eis Ludovic und Louise ebenfalls auf einer einsamen Insel. Hier werden sie alsbald mit dem zweiten Grundmuster konfrontiert, das Mara Stuhlfaut-Trabert als Grundlage einer Robinsonade ausgemacht hat. Physische Überlebensbemühungen.
Bei diesen Überlebensbemühungen physischer Art geht es erstmal um die Sorge der Nahrungsbeschaffung, sich einen sicheren Schlafplatz zu organisieren, Vorräte anzulegen, also zu schauen, wie kann ich die nächsten Tage in dieser Isolation überhaupt überstehen. Und abstrakter formuliert ist das Interessante, dass die Robinson-Figur aus einem arbeitsteiligen Gesellschaftssystem kommt und nun alles selbst erledigen muss. Und das teilweise ja auch gerade, was unsere moderne Gesellschaft betrifft, gar nicht mehr kann unbedingt.
Der Hunger und die Angst davor, die letzten Reserven aufzubrauchen, zermürben sie schnell. Die friedlichen und unbeholfenen Pinguine sind ihre Rettung. Der Trick besteht darin, ihnen den Rückzug abzuschneiden und sie langsam, gruppenweise zwischen den Gebäuden zusammenzutreiben, ohne sie zu ängstigen, und dann mit schweren Eisenstangen in die Menge zu schlagen. Die Vögel rollen sich zusammen, ohne zu schreien. Hin und wieder versucht einer, ihnen mit dem Schnabel in die Beine zu picken, lässt sich aber mit einem energischen Fußtritt stoppen. Sie haben es vor allem auf den Königspinguin abgesehen, der mit fast 1 Meter Größe mehr Fleisch bietet als die kleinen Esels-, Goldschopf- oder Zügelpinguine. Weder Louise noch Ludovic fühlen sich schuldig. Manchmal empfinden sie sogar morbide Lust daran, mit solcher Leichtigkeit zu töten. Sie waren begeistert gewesen von den anmutigen schwarzen Köpfen mit dem strahlenden orangen Fleck, gerührt, als die Eltern ihre Kleinen fütterten. Sie hatten gelacht über den zugleich watschelnden und würdevollen Gang. Doch das war in einem anderen Leben, als sie nur auf der Durchreise waren. Jetzt sind sie Teil dieses Ökosystems, Räuber wie die Tiere, und nehmen sich, was ihnen zusteht.
Zu den physischen gesellen sich irgendwann auch die psychischen Überlebensbemühungen. Noch einmal die Übersetzerin Kirsten Gleinig.
Und das geht aber hin bis zu den Dingen, die Menschlichkeit bedeuten. Also alles, was vorher so ihr Zusammenleben geprägt hat und auch ihre Liebe, davon müssen sie sich Schritt für Schritt verabschieden. Und dabei kommt immer mehr so ein Egoismus raus und die Instinkte gewinnen so die Oberhand. Das mitzuverfolgen, das ist das Faszinierende an diesem Text auch.
Sie begreift, dass sie am Abgrund angekommen ist, am Rande der Erschöpfung, der Zerstörung. Sie muss zunächst sich selbst beschützen, bevor sie wem auch immer hilft. Sie, Luise, muss leben, danach sieht man weiter. Sie denkt an die Sicherheitshinweise im Flugzeug, von denen sie immer schockiert war, wenn erklärt wird, dass man zuerst sich selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen muss und dann erst seinem Kind. Jetzt versteht sie, warum sie damit recht haben.
Isabelle Autissiers Roman Herz auf Eis ist nur eines von unzähligen Büchern, die das Grundthema von Daniel Defoes Original Robinson im Verlauf von 3 Jahrhunderten auf ganz unterschiedliche Weise variiert haben. Die meisten Autoren taten dies in Form von Trivialromanen. Irgendwann galt die Robinsonade sogar als eigene Literaturgattung. Als bekannteste deutsche Adaption des Robinson-Stoffes gilt bis heute der Roman Insel Felsenburg von Johann Gottfried Schnabel. Er erschien ursprünglich zwischen 1731 und 1743 in 4 Bänden. Insgesamt umfasste das Werk rund 2500 Druckseiten. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde Schnabels Werk erst durch eine stark gekürzte Fassung. Diese kam 1828 heraus.
Schnabels Robinsonade ist eine andere Robinsonade als Defoes.
Walter Wehner aus Iserlohn betreibt die Website www.robinsone.de.
Es geht nicht um eine Einzelperson, sondern es geht nach und nach um Gruppen und dann sogar um einen Staat, der auf dieser Insel als Alternative, sag ich mal, zu den absolutistischen Staaten in Europa sich Schnabel ausgedacht hat. Also ein selbstregierter, nach eigener Religion, wenn man so will, also sehr christlich, nach eigenen Geboten und Gesetzen organisierter Staat, der besser sein soll als den, den man in Europa kennengelernt hat. Das ist dann gleichzeitig ein Modell als Alternative zu dem, was man als Leser persönlich erlebt und in dem man lebt. Das muss die Leute auch fasziniert haben, in Alternativen plötzlich zu denken und zu sagen, das, was ist, muss nicht sein, es könnte auch so sein.
Die Sammlung des Germanisten Walter Wehner umfasst rund 3000 Robinsonaden aus der ganzen Welt. Allein die Liste mit Werken berühmter Autoren, die sich durch Daniel Defoes Robinson inspirieren ließen, ist beeindruckend. Sie reicht von Jules Vernes Roman Die geheimnisvolle Insel über William Goldings Herr der Fliegen bis hin zu Arno Schmidts Erzählung Schwarze Spiegel. Der Vielfalt einer Robinsonade scheinen dabei seit jeher keinerlei Grenzen gesetzt.
Es gibt nicht nur einen Robinson, es gibt ganze Gruppen. Jules Verne hat gleich 1000 Leute auf die Falklandinseln gesetzt. Es gibt den Robinson auf der Eisscholle, in der Wüste, im Dschungel, auf einem anderen Stern. Also die Variationsbreite war unendlich. Und auch die Lösung für die Robinsonade hat sich gezeigt, sind nicht eindimensional. Man hat sich auch immer wieder neue Lösungen vorgestellt. Und ich glaube auf der anderen Seite für den Lesern, es animierte dazu sehr stark, zu sich zu fragen, wie würde ich handeln, wie würde ich mich verhalten, wenn mir das passieren würde? Würde ich das auch überleben?
Daniel Defoes Robinson Crusoe, erschienen im April 1719, entwickelte sich auf Anhieb zum weltweiten Bestseller. Pünktlich zum 300. Jahrestag der Urfassung bringt der Mare Verlag den Roman jetzt in neuer Übersetzung heraus, als Bestandteil seiner opulent aufgemachten Klassikerreihe. Mare-Programmleiterin Katja Scholz.
Es ist einer der ganz großen Meeresromane der Weltliteratur, genauso wie Moby Dick und die Schatzinsel beispielsweise. Aber genau die beiden Bücher, die ich auch sehr gerne gemacht hätte, sind in den vergangenen Jahren neu übersetzt worden und sehr, sehr gut auch. Aber Robinson Crusoe eben nicht. Und deswegen schien mir jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen.
Katja Scholz findet, dass der 300 Jahre alte Roman bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat.
Es ist ja im Grunde ganz wesentlich eine Reise, die der Selbstreflexion, der Suche nach sich selbst dient. Und das ist ja ein Motiv und ein Thema, das die Menschen immer beschäftigt hat und uns heute auch beschäftigt. Und das sieht man auch in vielen modernen Romanen, die dieses Thema aufgreifen. Und Robinson, der ist 28 Jahre lang da und studiert sehr gründlich die Bibel und beschäftigt sich sehr gründlich auch mit den Werten des Menschseins und fragt sich, was braucht der Mensch eigentlich? Braucht er mehr Einsamkeit oder mehr Gesellschaft? Wie ist das Verhältnis von Natur zu Kultur? Was bedeutet Besitz zum Beispiel? Und das sind alles Fragen nach Werten, die uns heute genauso begleiten oder vielleicht sogar noch mehr als vor 300 Jahren. Und deswegen vermute ich schon, dass das Buch heute den Lesern noch ähnlich viel geben kann, auch wenn es in einem anderen Kontext damals natürlich gespielt hat.
Günter Wessel schreibt im Nachwort der Neuausgabe:
Der Erfolg des Robinson Crusoe macht seinen Schöpfer nicht reich. Das Buch feiert seine Triumphe losgelöst vom Autor und auch vom originalen Text. Es gibt schon zu Defoes Lebzeiten mehr unautorisierte gekürzte Fassungen als Originalausgaben. Mal haben die gekürzten Versionen 300 Seiten, mal 150. Es gibt aber auch sogenannte illustrierte Chapbooks, dünne, oft nur 24 Seiten starke Broschüren, billig gemachte, auf schlechtem Papier gedruckte und mit ungelenken Holzschnitten bebilderte Groschenromane. Auch die Übersetzungen werden gekürzt und umgeschrieben.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das Buch je ganz gelesen hätte.
Rudolf Mast hat den ersten Robinson-Band für Mare ins Deutsche übertragen. Und zwar als erster überhaupt nach sehr langer Zeit endlich vollständig.
Und als ich es dann ganz gelesen habe, ist mir das auch klar geworden, dass ich es nie ganz gelesen habe. Denn das enthält Dinge, die mir einfach nicht bekannt waren. Und die auch in diesen ganzen Schul- und Jugendversionen nicht mehr enthalten sind. Das weiß ich erst, seitdem ich es jetzt für die Übersetzung zum ersten Mal dann auch auf Englisch komplett gelesen habe.
Als junger Mann hat Rudolf Mast, Jahrgang 1958, einst eine Lehre als Segelmacher absolviert. Insofern scheint er förmlich prädestiniert dazu, das Buch um den wohl berühmtesten aller Gestrandeten zu übersetzen. Allerdings gibt es in Robinson Crusoe gar nicht so viele nautische Fachbegriffe, wie man als Laie zunächst vermuten könnte. Was die Übersetzung so anspruchsvoll gemacht habe, sagt Rudolf Mast, sei vielmehr Daniel Defoes verschachtelte Grammatik.
Die ist schon sehr kühn für heutige Verhältnisse. Und die dokumentiert auch den zeitlichen Abstand. Und deswegen war im Grunde von Anfang an klar, dass die Grammatik, dass wir die übernehmen und nicht durch Punkte die Sätze verkürzen und das Lesen erleichtern und das Verständnis, sondern dass wir dem treu bleiben und dass sich nach dieser etwas überkommenen Grammatik auch die Sprache zu richten hat.
Nachdem ich meine zweite Fuhre an Land gebracht hatte, liebend gern hätte ich dafür die Pulverfässer geöffnet und in kleinere Behältnisse umgepackt, denn weil die Fässer groß waren, waren sie auch schwer, machte ich mich daran, aus dem Segel und einigen Pfählen, die ich zu diesem Zweck zurechtschnitt, ein kleines Zelt zu bauen. Und in diesem Zelt verstaute ich alles, was, wie mir klar war, verderben würde, wäre es Regen oder Sonne ausgesetzt, und stapelte die leeren Kisten und Fässer rund um das Zelt auf, um es vor jedem unerwarteten Angriff zu schützen, gleich ob er von einem Menschen oder einem Tier käme.
Für heutige Leser mögen Daniel Defoes komplexe Satzkonstruktionen gewöhnungsbedürftig erscheinen. Übersetzer Rudolf Mast findet, dass sich die Lektüre des 300 Jahre alten Textes dennoch lohnt. Zumal dieser in seiner vollständigen Form Facetten aufweise, die man bei der Lektüre eines Abenteuerromans nicht unbedingt erwarten würde.
Nämlich dieser ganz feine Humor, mit dem dieses Buch von A bis Z unterlegt ist. Zwischendurch dachte ich, ich sehe den Autor vor mir, den Defoe mir, wie er sich auf die Schenkel klopft, wenn er wieder irgendwie ein Unglück beschreibt und sich das nächste Unglück nochmal überbietet. Es gibt ja kein Geschehen, was nicht nochmal überboten würde, kein Drama, was nicht noch dramatischer würde, kein Schicksal, was sich nicht noch steigern ließe. Das fasziniert mich bis heute, dieser feine Humor, mit dem er die Erwartungen des Lesers permanent unterläuft.
Im April 1992 stürzt im Anflug auf Buenos Aires ein Linienflugzeug in den Südpazifik. Nur wenige Passagiere überleben den Aufprall. Zwei von ihnen, ein Mann und eine Frau, finden Halt an einem herausgerissenen, einsam auf den Wellen treibenden Sitz aus der Business Class. Bei dem beschriebenen Unglück handelt es sich jedoch nicht um ein reales Unglück. Die Flugzeugkatastrophe dient vielmehr als Ausgangspunkt für die Romanpremiere eines jungen deutschen Autors.
Ich stehe auf Robinsonaden und wollte immer eine Robinsonade schreiben.
Lennart Loss, geboren 1992, veröffentlicht im Frühjahr 2019 beim Frankfurter Verlag Weißbuchs den Roman Und andere Formen menschlichen Versagens.
Und habe dann gemerkt, sozusagen bei den ersten Skizzen, dass wenn ich eine Figur abstürzen lasse in einem Flugzeug und die, weiß ich nicht, 20 Jahre auf eine Insel schicke, eine einsame Insel, eine unbewohnte Insel, dann kann ich sozusagen nicht mehr viel zu dieser Robinson-Erfahrung beitragen, also nichts Originelles mehr, weil alles, was über diese Zeit gesagt worden ist, ist gesagt worden. Also ich habe schnell gemerkt, dass sozusagen dieses Motiv relativ erschöpft ist, relativ festgefahren ist und man sozusagen nur das Zitat vom Zitat vom Zitat beliefern könnte.
Bereits der sperrige Titel seines Buches lässt erahnen, dass Lennart Loss keine gewöhnliche Robinsonade vorlegt. Vom Aufbau her erinnern die 7 Kapitel des Romans eher an Kurzgeschichten, die der Autor allerdings geschickt miteinander verwoben hat. Darin erzählt Loss von Menschen, deren Biografien sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit dem Lebensweg der Hauptfigur kreuzen. Die Handlung beginnt, zumindest diese Anlehnung an Robinson Crusoe hat sich Lennart Loss selbst gestattet, mit dem beschriebenen Flugzeugabsturz über dem Südpazifik.
Die Idee der Eingangsszene war, eben mit einem Knall zu beginnen, dramaturgisch, und dann etwas leiser zu werden. Der Knall ist ein wortwörtlicher Knall, das Flugzeug stürzt ab und dann halten sich eben die beiden Figuren an diesem Business-Class-Sitz fest. Und da schrumpft es dann sozusagen zusammen auf so eine Kammernspiel-Situation. Es war wichtig, sozusagen diese Kammernspielsituation herzustellen.
Als die Sonne senkrecht über dem Pazifik stand und Saws Stirn, seine Schultern und Arme verbrannte, hörte er das Zähneklappern. Marinas Lippen waren blau angelaufen. Scheiße, sagte Saw. Von seinem 9. bis zu seinem 15. Lebensjahr hatte er die Knabenschule besucht, die neben dem Erziehungsheim Krügerhof im nordhessischen Rengshausen lag, in dem er aufgewachsen war. Das Johannesevangelium konnte er fast auswendig, aber warum Marina auskühlte, wusste er nicht zu sagen. Doch er hatte eine Ahnung. Mit beiden Händen griff er nach ihrem linken Arm und zog sie vorsichtig auf den Sitz. Er keuchte, der Sitz schwankte, senkte sich tiefer in den Pazifik. Doch schließlich lag Marina auf 9a. »Hörst du mich?« Sie stöhnte. »Wir kühlen aus. Ich bin größer als du, schwerer. Bei mir dauert es länger.« Während er sprach, öffnete er mit einer Hand seinen Gürtel und schnürte ihn um die Armlehne. »Der Sitz hält nur einen von uns. Wir wechseln uns ab. Einer im Wasser, der andere auf dem Sitz. Der im Wasser macht sich mit dem Gürtel fest.«
Dass der Sitz jetzt keine Tragfläche ist oder ähnliches, hat den folgenden Grund, dass ich es eine ganz nette Pointe fand, dass sich der RAF-Terrorist an einem Sitz aus der Business Class sozusagen letzten Stunden seines Lebens festhält. Also in dem Sinne eine Pointe, als dass auch Andreas Bader ganz gerne mal einen Porsche geknackt hat und damit durch Hamburg gerast ist.
Hannes Sohr, ein ehemaliger RAF-Terrorist, und die 22-jährige Marina Palm treiben also zu Beginn des Romans gemeinsam im Ozean umher. Marina, die eigentliche Protagonistin, wird von da an allerdings 25 Jahre lang verschollen bleiben, bis zum Ende der Geschichte auch für die Leser. Womit sich fast zwangsläufig die Frage stellt, kann man das Buch überhaupt als Robinsonade bezeichnen?
Ich würde sagen, es ist eine Robinsonade. Und da ich die Marina Palmer, aber die Robinson-Figur, die keine Robinson-Erfahrung macht, weil die uns nicht erzählt wird, habe ich versucht, sozusagen als roten Faden alle anderen Figuren stellvertretend Robinson-Erfahrungen machen zu lassen. Sozusagen metaphorisch geht das dann nur. Also die sind irgendwie isoliert, die befinden sich an einem Ort oder an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie weg wollen. Die kämpfen ums Überleben, sozusagen. Also metaphorisch führen die anderen Figuren stellvertretend den Robinson-Kampf aus, den Marina auch ausführt, der uns aber nicht erzählt wird.
Einer der Charaktere, die metaphorisch mit ihrem Robinson-Schicksal kämpfen, heißt Ferdinand Palm, der Vater der erwähnten Marina Palm.
Als seine Tochter im Mai 1988 volljährig wurde, litt Ferdinand an einer Harnröhrenverengung. Die Symptome waren eine chronische Blasenentzündung und ein kraftloser Harnstrahl, der ihm wie ein Kommentar auf sein Leben erschien. Seit einem Jahr war er Bezirksbürgermeister von Güffingen. Fast 65% der Einwohner arbeiteten in einem Stahlwerk. Die anderen 35% waren entweder jung und arbeitslos oder alt und verarmt. Das Rathaus war ein einstöckiger Bungalow mit brauner BRD-Nachkriegsfassade. Auf seinem Schreibtisch hatte Ferdinand ein Porträt von Conrad N. Hilton aufgestellt. Er war jetzt 47 Jahre alt und beschäftigte sich mit der Umsetzung seines Zukunftspapiers Güffingen 2000. Anlegen von Blumenwiesen an den Bezirksein- und Ausgängen, Mithilfe bei der Arztnachfolge der Praxis Dr. Apel, Verbesserung der Parkplatzsituation auf dem Rathausplatz. Er empfand es als Beleidigung Gottes, mit 47 Bürgermeister einer Industriegemeinde zu sein.
Den Kampf ums Überleben der einzelnen Figuren zu schildern, ohne dass diese auf einer real greifbaren Insel gefangen wären, dies macht tatsächlich den ganz eigenen Reiz der Loss'schen Robinsonade aus.
Ich glaube, jeder 12-Jährige weiß mittlerweile, was man auf einer einsamen Insel so macht. Also man baut einen Unterstand, man lernt Fisch fangen, man fängt vielleicht irgendwelche Wildschweine, geht auf die Jagd, baut ein Floß, macht Rauchzeichen. Sozusagen, das ist so in unserem Wissen drin und das ist die große Chance bei dem Stoff Robinsonade, dass man die eigentlich auslassen kann.
Den Inhalt des Romans kurz und prägnant zusammenzufassen, ist kaum möglich. Dazu ist die Bandbreite an Figuren, deren individuelle Robinsonaden Lennart Loss erzählt, schlicht zu groß. Daher sei an dieser Stelle nur so viel verraten. Am Ende wird sich der Kreis dramaturgisch schließen, denn erneut kreist ein Passagierflugzeug über dem Pazifik. Welche Erkenntnis bleibt also beim näheren Betrachten von mittlerweile 300 Jahren Einsamkeit in der Literatur? Zunächst wohl die, dass die Faszination von Robinsonaden offenbar bis heute anhält, bei Schriftstellern ebenso wie auf Seiten der Leser. Wie aber wird eine Robinson-artige Erfahrung bewertet? Darüber gehen die Meinungen der vielen verschiedenen Robinsonaden-Autoren seit jeher weit auseinander. Der Robinsonadensammler Walter Wehner verweist beispielsweise auf einen Roman der US-amerikanischen Science-Fiction-Autorin Joanna Ross von 1977. Der deutsche Titel lautete »Wir, die wir geweiht sind«. Erzählt wird darin die Geschichte eines Raumschiffs, das auf einem unerforschten Planeten zerschmettert. Die Überlebenden des Unglücks, eine Frau und vier Männer, sehen einem baldigen Tod entgegen.
Die Frau möchte nicht, dass die Männer jetzt was mit ihr anfangen. Die Männer bestehen aber auf Fortpflanzung, um dort einen neuen Staat zu gründen, auch wenn die Lebensbedingungen katastrophal sind und das Überleben eigentlich aussichtslos ist. Und die Frau wehrt sich dadurch auch, dass sie die anderen alle umnietet. Die müssen alle sterben und sie sitzt dann zum Schluss dort auf ihrem Stern, auf ihrem Planeten und wird eins mit der Natur und ist damit auch zufrieden, dass damit Schluss ist.
Die meisten dürften dagegen wohl eher der Meinung sein, der Mensch sollte alles daran setzen, einem erlittenen Robinson-Schicksal möglichst rasch wieder zu entkommen. Wie beispielsweise in Jules Vernes Roman »Die Kinder des Kapitän Grant« aus dem Jahr 1867. Einer der Protagonisten, die darin auf eine einsame Insel verschlagen werden, äußert sich so.
Der Mensch ist zur Geselligkeit, nicht zur Einsamkeit geschaffen. Die Einsamkeit kann nur die Verzweiflung erzeugen. Es ist das übrigens eine Frage der Zeit. Wohl mögen die Sorgen um das materielle Leben, um die Bedürfnisse für seine Existenz, den kaum vom Wellentode geretteten Unglücklichen zerstreuen und die Not der Gegenwart ihm die drohende Zukunft verschleiern. Das ist wohl möglich. Dann aber, wenn er sich allein fühlt, fern von seinesgleichen, ohne Hoffnung, sein Vaterland und seine Lieben wiederzusehen, was muss er dann denken, was muss er leiden? Sein Eiland ist ihm die ganze Welt. Die ganze Menschheit stellt nur er dar. Und dann, wenn der Tod ihn antritt, der schreckliche Tod in der Verlassenheit, dann steht er da wie der letzte Mensch am jüngsten Tage. Glauben Sie mir, es ist doch besser, dieser Letzte nicht zu sein.
»300 Jahre Einsamkeit«. Im April 1719 erschien der Roman »Robinson Crusoe« von Daniel Defoe und hat seither viele Autorinnen und Autoren inspiriert. Über Robinsonaden in der Literatur hörten Sie eine Sendung von Christian Blees. Es sprachen Tilmar Kuhn und Matthias Buntschuh. Regie Giuseppe Majo. Ton Martin Eichberg. Redaktion Dorothea Westphal.